Adventszeit ist ja eine Zeit, wo man sich mal Gedanken machen kann, mal vielleicht Zeit hat dafür oder sich die Zeit nimmt. Was gibt mir eigentlich Hoffnung? Was gibt mir Freude? Was lässt mich aufblicken? Was gibt mir Kraft? Was vielleicht zieht mich runter? Was ist schlecht für mich? Was tut mir nicht gut? Adventszeit ist eine Zeit, wo ich gucken kann, was macht mich lebendig, was macht mich fröhlich und was zieht mich einfach runter oder was macht mich stumpf, taub. Und der Text heute, den ich mit euch lesen will, der will uns ein bisschen Klarheit geben, genau in dieser Frage. Und er steht in Römer, schön, wenn du weiterklickst, Römer 13 ab Vers 8. Bleibt niemandem etwas schuldig, außer einander zu lieben. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, hat das Gesetz schon erfüllt. Dort steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Diese und all die anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, tut seinem Mitmenschen nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Ihr wisst doch, dass jetzt die Stunde schlägt. Es ist höchste Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende. Der Tag bricht jetzt an. Lasst uns alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die das Licht uns verleiht. So far. Die Adventszeit ist nicht nur dazu da, Strohsterne zu basteln und sich im Klein-Klein zu verlieren, sondern ist dazu da, mal den Panoramablick einzunehmen. Mehr zu sehen, so wie bei einer Kamera, ne, da kann man ja auch, ne, so den Panoramablick einstellen und dann sieht man auf einmal viel mehr. Dann kannst du ganze Landschaftszüge aufnehmen. Was Paulus macht, er nimmt den Panoramablick ein und er nimmt nicht nur jetzt örtlich gesehen, räumlich einen Panoramablick ein, sondern zeitlich. Er guckt auf die ganze Zeit drauf und sagt, in welcher Zeit wir momentan leben. Ich stelle mir es immer so vor, das ist für mich irgendwie bildlich anschaulich, als wäre die Welt, ne, so ein Ball, der jetzt zeitlich gesehen durch, ne, der wie so ein Raumschiff durch die Zeit halt fliegt. Und diese Zeit, dieses Raumschiff, diese Erde, die fliegt dann immer so weiter. Und die Frage ist, wohin fliegt die denn? Wo ist das Ende? Was wird passieren? Und da kann man sich ja drüber Gedanken machen, was glaube ich eigentlich, was mit dieser Welt passiert, wo es alles hingeht. Vielleicht wird irgendwann alles zu nah an die Sonne kommen und dann verglüht es. Oder vielleicht, keine Ahnung, wird irgendwelche anderen Naturkatastrophen oder wie die Dinosaurier ausgestorben sind, so könnten wir ja auch mal aussterben. Was passiert mit dieser Welt? Und die Bibel zeichnet uns ja dieses Panorama auf, dass am Ende der Zeit der steht, der diese Welt liebt, der sie empfängt mit offenen Armen. Deswegen stehen wir auf der anderen Seite, auf diesem Ball, ne, auf diesem Raumschiff und gucken aufs Ende der Zeit und sehen nicht alles schwarz und schlimm, sondern da ist der, der auf uns wartet, der uns liebt. Und der auf uns liebt, steht jetzt da und der sehnt sich danach, diese Erde am Ende der Zeit zu empfangen. Oder wir lesen, dass er zurückkommt. So wie er damals vor 2000 Jahren als Mensch geboren worden ist, die erste Inkarnation, er ist Mensch geworden, Teil seiner eigenen Schöpfung. Eigentlich ist es die zweite Inkarnation, weil die erste ist, dass er sein Herz in diese Schöpfung reinlegt, seine Kreativität, das, was ihn ausmacht. Die Schöpfung ist ja nicht einfach nur so ja, zufällig geworden, sondern er selbst hat es ja geschaffen. Es ist sein Werk. Die zweite Inkarnation ist, dass er auf diese Welt kommt und Mensch wird, ganz Mensch, sich ganz reingibt. Und die dritte ist, dass er am Ende der Zeit diese Welt empfängt und wir lesen, dass er sie verwandelt. Jesus steht ja nicht da, wie der Oder er steht da wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Diese Geschichte vor Augen, der Vater hat seinen Sohn verloren, der ist ihm weggelaufen. Und jetzt steht der Vater ja nicht da hinter der Gardine mit einer Knarre in der Hand und sagt, wenn der um die Ecke kommt, dann schieße ich dem ins Knie. So stellen sich ja manche Gott vor. Nein, der steht ja da und verzehrt sich danach, dass sein Sohn nach Hause kommt. Er wartet auf ihn. Trotz allem, was sein Sohn ihn angetan hat, ist er, wer ist der Erste, der den verlorenen Sohn in der Geschichte sieht? Wer ist der Erste? Die Leute im Dorf, die sich das Maul zerreißen? Nee, der Vater sieht ihn schon viel früher. Weil er an der Gardine steht und sagt, wann kommst du wieder? Ich verzehre mich nach dir. Aus lauter Liebe und Verzehren sehnt er sich den Sohn nach Hause, bis er irgendwann nach Hause kommt. Genauso steht Jesus da und sagt, diese Erde, die ist nicht verloren. Ich sage nicht, na, die Menschen haben ja alles kaputt gemacht. Am Ende werfen wir diese Erde in den Papierkorb und machen was ganz Neues, weil damit kannst du nichts mehr anfangen. Sondern er sagt, diese Erde, die wird verwandelt. Die ist so kostbar und so wertvoll. Ich werde sie richten. Das ist ein Akt der Liebe. Weil Jesus wieder herrichtet, herstellt. Und das, was nicht gut ist und das, was echt zerstörerisch ist, kann sowieso weg. Und ansonsten wird die Erde genommen und wird verwandelt hinein in die neue Welt Gottes. Die ganze Schöpfung, alles. Und daran denken wir an Advent. Das ist der Panoramablick, den Paulus da einnimmt, wo er sagt, wow. Wir warten auf Christus. Und dann sagt Paulus, wir sind Jesus ja näher als in dem Moment, als wir zum Glauben gekommen sind. Da waren wir noch ein Stück weiter weg. Jetzt sind wir ihm ja näher, dem Heil, der Erlösung sind wir näher. Deswegen muss die Freude ja noch größer sein. Also der Blick von Paulus so auf die Zeit ist nicht so negativ und alles schwierig und sondern es ist ein sehr positiver Blick. Ein Panoramablick. Paulus jammert nicht und er lamentiert nicht und so. Mein Eindruck ist manchmal, dass die Christen heute viel mehr lamentieren als früher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nehme das so wahr. Also ich gucke ja manches im Internet, man muss sich ja immer am Laufenden halten, was passiert so gerade in der christlichen Welt. Es wird viel lamentiert und viel geschimpft. Ich habe den Eindruck, das ist so ein Post-Covid-Syndrom. Es kommt noch von diesem Covid irgendwie, da ist irgendwas in uns reaktiviert worden, irgendwas nicht Schönes. Und jetzt sind wir immer noch in diesem grummeligen Modus, anstatt in die Freude reinzukommen. Anstatt das aufzuspannen, das Bild, das Paulus vor Augen hat. Und das ist ein sehr schönes Bild. Das ist ein sehr schönes Bild. Es ist das Bild des Morgens, der anbricht. Also stellt euch vor, alles ist dunkel. Alles ist Nacht draußen. Alles ist kalt. Nicht schön. Aber wenn wir aus dem Fenster schauen, dann sehen wir schon, wie so ein leichtes Grau aufzieht. Das Morgengrauen. Jetzt ist Morgengrauen ja nicht unbedingt was Schönes. Es kann ja, ist ja auch grau. Ne? Aber das Morgengrauen ist schon der Prophet und verheißt die Morgenröte, die aufsteigt. Noch ist alles finster, dunkel, noch sieht man draußen keine Farben. Aber das Morgengrauen ist schon das Zeichen, dass die Farben kommen werden. Paulus sagt, wacht auf, ihr Christen. Bleibt nicht im Schlaf. Lasst euch von nichts einlullen. Seid klar, auf was es wirklich ankommt, was jetzt wichtig ist. Deswegen die Adventszeit ist so eine Zeit, wo wir das merken können. Um was geht es jetzt eigentlich? Was ist unwichtig? Die Zeit des Morgengrauens ist eine schöne Zeit. Und deswegen sagt Paulus nun, legt ab die Werke der Finsternis. Alles, was Unfrieden schafft. Alles, was Glaube, Liebe und Hoffnung kaputt macht, was es blockiert. Das sollt ihr lassen. Paulus redet von den Werken der Finsternis und den Waffen des Lichts. Das können wir uns ein wenig überlegen, können wir Brainstorming machen, was meint er damit? Was könnte dahinter stecken? Wir können aber auch einfach den Römerbrief hernehmen und das Kapitel vorher lesen. Da beschreibt er das alles nämlich. Er nimmt nur Bezug auf das, was er längst schon hier genannt hat. Und er sagt, Kapitel 12, euer ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Euer ganzes Leben. Nicht nur, wenn ihr zusammenkommt und Gottesdienst feiert. Euer ganzes Leben. Lasst euch verwandeln. Eure Gedanken, eure Sinne immer wieder verwandeln. Dass ihr neu denken könnt. Dass ihr wieder einen neuen anderen Blick, eine andere Perspektive einnehmen könnt. Wenn du immer nur deine gleiche Perspektive hast, naja, dann wird's armselig. Jesus will dir eine neue schenken, neues Denken. Und dann sagt Paulus hier, keiner soll denken, er ist besser. Keiner soll denken, er ist klüger. Keiner soll denken, er hat mehr zu sagen oder sonst was. Vorsicht vor Überheblichkeit, die macht alles kaputt. Wir waren letzte Woche in Mering, das ist in Bayern, Altbayern, in der Nähe von Augsburg. Und das war meine Gemeinde, meine zweite Gemeinde, in der ich war. Und war wunderschön, die Menschen wiederzusehen. Es war echt ein Fest der Freude. Und danach sind gute Freunde von uns gekommen, mit denen wir uns dann ein bisschen unterhalten haben. Und es war so ein intensives, dichtes Gespräch. Und er sagt dann einen Satz, weil wir so ein bisschen erzählt haben, wie geht's uns? Und sie haben erzählt, wie geht's ihnen? Da sagt er, du Jochen, wir leben gerade in einer spannenden Zeit. Er hat so formuliert, er hat den Eindruck, das Böse hat Zugriff auf dieses Zahnrad. Und er hat es so beschrieben, wir bestehen, also wenn man sich das mal mechanisch vorstellt, den Menschen, aus verschiedenen Zahnrädern, die so ineinander greifen. Und da ist das unterste Zahnrad und er sagt, weißt du Jochen, dieses Zahnrad, das ist heiß gelaufen bei manchen Menschen. Dieses Zahnrad sind tiefste Verletzungen aus der Kindheit. Ein Wut auf die Eltern oder ein Verlassenwordensein. Irgendwas, was in der Kindheit nicht gut war. Vielleicht tiefe Traumata auch, die da sind. Und er sagt, weißt du, da oben kann alles so schön funktionieren. Aber wenn da unten dieses Zahnrad heiß gelaufen ist und es dreht sich, ist es heiß, dann bewegt es was ganz oben. Und dann kommt da was raus, das sind die Werke der Finsternis. Das Ungute, das Giftige, das Verletzende. Und mich hat es irgendwie voll getroffen, weil ich hatte in dem Moment den Eindruck, du Gerhard, das ist jetzt prophetisch, was du da sagst. Tatsächlich so. Wir müssen aufpassen, dass das, was da ganz tief unten in uns drin ist, unser Denken, unser Fühlen nicht zu sehr beeinflusst. Immer dann, wenn ich vielleicht wütend werde, wenn mich irgendwas sauer macht, dann zu merken, hier vielleicht sind da auch tiefe Verletzungen in mir drin, was einfach nicht okay ist. Wo Jesus ran will, was er verändern will. Es gibt eine Gefahr von Religion. Religion hat die Gefahr, dass sie mich ins Äußerliche bringt. Dass ich anfange, mich festzuhalten an Traditionen, an Gesetzen, an Geboten, an Formen, an irgendwas, wo ich denke, das ist so wichtig. Aber ich verhindere, dass Gott mein Innerstes verändern kann. Echter Glaube, echte christliche Spiritualität heißt, ich lasse mich verändern. Ich lasse mich, mein Denken, mein Fühlen lasse ich umdrehen. Ich nehme wahr, ich suche Jesus nicht in den Formen oder in den Traditionen, sondern ich suche Jesus in mir, weil er sagt, ich lebe in euch, ich bin euch nahe. Das ist unsere Aufgabe in der Adventszeit. Wie sagt Paulus, wir sind dem Ende, wir leben in der Endzeit, aber diese Endzeit ist ja eine Freude auf einen neuen Anfang. In dieser Zeit nehme ich wahr, dass Christus mir näher ist als in der Zeit, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und das ist das, was unsere Aufgabe, die wir haben im Advent, nämlich wahrzunehmen, Jesus, du bist doch da, du lebst doch in mir, du bist in mir. Innerlich zu werden, mich innerlich verändern zu lassen, mein Herz neu prägen zu lassen von ihm. Und es tut ganz schön weh, wenn du an dieses Zahnrad hinkommst. Das ist heißes Eisen, richtig heiß. Wer hat den Mut, sich dem zu stellen? Ich frage das einfach mal so. Wer hat den Mut, sich seinen Zahnrädern zu stellen, die heiß gelaufen sind? Paulus beschreibt dann so schön im Kapitel 12, also schön in Anführungszeichen, von Rechthaberei, auf andere schimpfen und lästern. Du bist falsch und ich bin richtig. Paulus sagt, nee, so läuft der Hase nicht. Ist auch völlig überheblich, wisst ihr, weil unser Verstand ist so begrenzt. Je länger ich mich mit Theologie beschäftige, desto mehr verstehe ich, unser Verstand ist so begrenzt, also wirklich so begrenzt. Wie wollen wir jemals Gott fassen können? Es ist eine Überheblichkeit der Aufklärung, zu sagen, ich habe Recht. Es ist eine Überheblichkeit, zu sagen, ich denke, also bin ich. Mein Verstand ist so wichtig. Wo ich sage, es ist eigentlich völliger Käse. Ich meine, ich weiß, was Descartes vielleicht damit sagen hätte wollen, mit diesem ich denke, also bin ich. Aber wir Christen haben noch einen ganz anderen Blick. Nicht mein Verstand, mein Denken, meine Dogmatik ist richtig, sondern weil Gott gnädig ist mit mir, weil er mich liebt, weil ich sein Gedanke war, noch bevor ich geworden bin, deswegen bin ich. Das ist ganz anders, ne? Als ich denke, also bin ich. Rechthaberei. O-Ton von Paulus in Kapitel 12, Vers 16 ist, haltet euch nicht selbst für klug. Beschäftigt euch mal mit diesem Kapitel 12, da bringt er beides, ne? Die Werke der Finsternis und die Werke des Lichts. Beides kommt hier vor, oder die Waffen des Lichts, so nennt es hier. Liebt einander von Herzen, als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig in Wertschätzung. Übertrefft euch gegenseitig. Das soll euer Eifer sein. Danach sollt ihr streben. Lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jedermann gastfreundlich. Segnet die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Und so weiter. Ich könnte das ganze Kapitel vorlesen, ja. Jetzt kommen wir zu dem nochmal zu dem letzten, nämlich diesem. Ah, Moment, da habe ich jetzt was verdreht. Lichtschwert. Ich lese nochmal die Verse vor, 8 bis 10. Bleibt niemandem etwas schuldig, außer einander zu lieben. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, hat das Gesetz schon erfüllt. Dort steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Diese und all die anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, tut seinem Mitmenschen nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Paulus sagt, bleibt niemand etwas schuldig. Er will damit sagen, naja, wir haben verschiedene Pflichten im Leben, im Alltag. Ne? Du musst irgendwie arbeiten, dann deine Steuern zahlen, bist halt ja, Leuten verantwortlich, deinen Kindern vielleicht. Du musst halt das machen, was gemacht werden muss. Es sind Pflichten, es sind Erwartungen da. Und es tu einfach. Ne? Das gehört dazu. Aber wenn das alles ist, was du tust, dann bist du vielleicht ein frommer Mensch, der ganz gut lebt, aber das ist es noch nicht. Du sollst darüber hinaus anderen Menschen Gutes tun. Es reicht nicht, wenn du deine Pflichten brav erfüllst. Oder anders ausgedrückt, Paulus nennt die Gebote. Das heißt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht jemanden umbringen und so weiter. Aber Paulus sagt, es geht nicht nur darum, nicht zu stehlen, und dann hast du es schon geschafft, sondern es geht darum, jemandem was zu schenken, anstatt jemandem was wegzunehmen. Es geht nicht nur darum, jemanden nicht umzubringen. Ist toll, wenn du es geschafft hast. Aber es geht darum, jemandem was Gutes zu tun, was Positives. Deinem Bruder Ehre zu erweisen zum Beispiel. Und dann hast du das Gesetz erfüllt. das Gesetz erfüllt sich in der Liebe. Wenn ich über die Liebe predige, predige ich auch über das Gesetz. Aha. Sagen mal Leute zu mir, du musst mehr über das Gesetz predigen. Ja, mache ich heute. Und die Liebe ist das härteste Gesetz, das es gibt. Ich gebe euch mal einen Vers, wie Paulus es beschreibt. Johannesbrief. Wer sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder oder seine Schwester, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Das sind für mich die härtesten Verse, die in der Bibel drinstehen, die mich demütig machen. Ich habe euch ein Lichtschwert mitgebracht. Und Wolfgang, für dich noch kurz als Information, im Reich Gottes ist alles umgekehrt. Das Schöne ist, wenn man das so schwingt, dann gibt es. Ihr habt ja Zeit mitgebracht. Ja, Lichtschwert auf jeden Fall. Paulus sagt, darin wird das Gesetz erfüllt, wenn ihr das Schwert des Lichts in die Hand nehmt oder die Waffen des Lichts und damit kämpft. Dann wird es nämlich schön. Ich habe so ein bisschen im Vorbereiten darüber nachgedacht, so dieses erfüllt, das Gesetz erfüllt. Man kann das sehr theologisch betrachten, man kann da verschiedene Dinge dazu nennen. Ich könnte euch jetzt drei Punkte aufzählen, was es bedeutet, dass das Gesetz erfüllt wird. Und es wäre aber für euch wahrscheinlich sehr trocken. Ich möchte euch ein Bild bringen, das mir beim Vorbereiten kam. Und ich fand es genial. Stellt euch das Gesetz vor, oder ich habe mir das Gesetz vorgestellt wie so ein Gebäude, wie so eine Säulenhalle, ne? So Akropolis-mäßig. Da ist dieses Gesetz und das Gesetz ist schön. Es ist wunderschön, es ist prächtig, es ist groß, es hat Bestand, du kannst es nicht einfach umwerfen. Und wenn du es berührst, die Säule, wenn du mit der Hand dagegen langst, es ist kalt. Aber es ist schön, es ist ein schönes Gebäude. Und da ist es jetzt aber, es ist dunkel, es ist eine dunkle Säulenhalle. Und jetzt habe ich mir vorgestellt, da ist vielleicht eine Frau oder ein Paar wunderschön angezogen. Und auf einmal geht das Licht an und die stehen auf in dieser Säulenhalle und sie fangen an, sich zu bewegen und zu tanzen und es kommt Musik dazu. Und sie betanzen diese Säulenhalle und ich stehe daneben und staune über das Leben, das jetzt hier geworden ist. Und auf einmal erfüllt sich das ganze Gesetz mit Liebe, mit Freude, mit Licht, mit Lachen. So, dieses Bild, das finde ich so stark. Das Gesetz ist gut, es ist alles sehr gut, was im Alten Testament steht und im Neuen Testament und all die Gebote, was wichtig ist zu tun. Aber als Gebote, als Pflichterfüllung bleibt es trocken, leer, kalt, erst wenn die Liebe dazu kommt. Wenn ich überlege, wie kann ich dem anderen Gutes tun und nicht ihm schaden, wie kann ich gut über ihn reden? Wie kann ich ihn würdigen und wertschätzen? Und dann wird diese Säulenhalle von Leben erfüllt und das ganze Gesetz wird erfüllt. Im Hebräischen ist die Liebe kein Substantiv. Sie hat keine Substanz. Sie kommt erst ins Leben und wird schön, wenn wir sie tun. In Worten und in Werken. Das genau ist die Aufgabe, die Paulus uns gibt. Und die Perspektive, das Panorama, das er aufspannt, ist, weil wir nicht in düsteren, finsteren Zeiten leben, wo alles schlimm ist. Und wir leben in der Endzeit. Es gibt also Endzeit-Spezialisten, die reden immer davon, es ist alles so schlimm. Vergessen, wie gut es uns geht. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Endzeit bedeutet, es kommt eine neue Zeit. Endzeit bedeutet, Leute, es ist Dämmerung, aufwachen. Es ist kurz davor, dass das Morgenrot kommt. Es ist eine gute Zeit. Es ist eine Zeit der Freude, weil wir freuen uns auf Jesus. Und wir wissen, dass er es gut meint mit dieser Welt. Wir arbeiten uns nicht an der Finsternis ab, sondern wir leben im Licht. Das ist das Gebot der Stunde. Deswegen Lichtschwert in die Hand. Und dieses Schwert ist die Liebe, weil sie die stärkste Kraft ist im Universum. Die einzige Kraft, die es schafft, wirklich Dinge zu verändern, Menschenherzen zu verändern. Die einzige Kraft, die Herzen, die hart sind wie Stein, weich machen kann und lebendig machen kann. Die Liebe ist die einzige Kraft, die Todes vom Leben erwecken kann, vom Tod erwecken kann ins Leben. Die einzige Kraft. Jochen Klepper hat ein Lied gedichtet, ihr kennt es alle, Die Nacht ist vorgedrungen. 1938, in der Zeit, wo es düster geworden ist in Deutschland, sehr düster. Seine Frau war ja Jüdin. Er hat eine schwere Zeit durchgemacht und dennoch hat er Römer 13 gelesen und hat sich davon anstecken lassen, dieses Lied zu dichten. Die Nacht ist vorgedrungen. Der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Denn wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Amen.